und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fifi und Struppi. Das ist dein Podcast für spannende Gedanken und Impulse zum Thema Hundeerziehung. Ich bin Gloria und ich bin deine Host von diesem Podcast. Ich bin seit über 10 Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig. Außerdem bin ich die Gründerin von Fifi und Struppi, deinem digitalen Zuhause für faire und bedürfnisorientierte Hundeerziehung. Hast du manchmal auch das Gefühl, dass es immer mehr ängstliche und unsichere Hunde gibt? Oder geht's nur mir so? In der heutigen Folge sprechen wir darüber, woher denn plötzlich diese ganzen ängstlichen und unsicheren Hunde kommen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich auch tatsächlich wir, denn ich bin im Gespräch mit Christina von Wir Schlawiner. Christina ist nicht nur eine ganz geschätzte Hundetrainerkollegin, sondern auch ganz enge und liebe Freundin. Und ich freue mich, dass sie mit in den Podcast gesprungen ist, um mit mir über dieses wichtige Thema zu sprechen. Wir hinterfragen und erläutern einige Gründe und Ursachen dafür, warum immer mehr Hunde mit Ängsten und Unsicherheiten zu tun haben. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hi Christina, schön, dass du mal wieder hier bei mir im Podcast bist.
Hallo liebe Gloria, ich freue mich.
Wir springen jetzt direkt hier in unser Gespräch rein, habe ich mir gedacht. Yes. Wir wollten heute über ein Phänomen, in Anführungszeichen Phänomen, sprechen. Jedenfalls etwas, was man durchaus so bezeichnen könnte, von außen betrachtet, nämlich man könnte echt den Eindruck bekommen, dass es immer mehr Angsthunde, ängstliche Hunde, unsichere Hunde gibt, wenn man sich so umschaut und umdreht. Immer öfter wird darüber gesprochen, mein Hund hat Angst vor Gewitter, mein Hund hat Angst vor Silvester. Es boomt ja auch völlig dieses über Silvester wegfahren. Und es gibt aber nicht nur Geräuschängste, sondern irgendwie Hunde, die Ängste in der Stadt haben oder allgemein Ängste. Ängste und Unsicherheiten sind irgendwie super präsent. Und wenn ich jetzt aber so drüber nachdenke, wann haben wir uns kennengelernt? Vor
2012. Kannst du exakt sagen. Zack, schießt raus.
Schießt sofort raus. Vor 12 Jahren, ja.
Ja, das ist Wahnsinn. Ja, so bin ich bewusst, als ich es gesagt habe. Ja, ist krass.
Wahnsinn, aber dass wir immer noch Mitte 20 sind, finde ich krass. Wie wir das hingekriegt haben.
Ja, Wahnsinn. Ey, und damals nur innerlich gereift.
Innerlich, äußerlich überhaupt nicht. Und wir haben noch in der Hundeschule zusammengearbeitet und ich weiß nicht, wie du es damals wahrgenommen hast, aber ich habe diese Angstthemen dort damals nicht so präsent wahrgenommen. Also ich hatte damals noch nicht das Gefühl, dass es so ein Riesenthema ist und ich finde schon, man hat in den letzten 12 Jahren da einen deutlichen Aufwärtstrend gemerkt in Bezug auf Hunde, die Ängste und Unsicherheiten mitbringen.
Also ich muss es jetzt einmal vorneweg sagen, wir sind null vorbereitet, wir sind einfach reingesprungen in das Gespräch, deswegen, ich brauche mal kurz, um über diese Frage nachzudenken. Also
vorbereitet sind natürlich immer top.
Also was wir ja schon, also jetzt müssen wir sagen, wir hatten das ist eine krass große Hundeschule, also ich finde schon, dass man da wirklich sagen kann, man hat einigen Querschnitt so durch die Gesellschaft und an Hunden und so. Und was man jetzt schon hat, wir hatten ja einfach diese riesigen Welpengruppen und die haben wir zumindest so ein bisschen sortiert, also das Nötigste vom Nötigsten und wir haben mit der Zeit, also ich möchte uns schon mal loben, wir haben in Eigeninitiative da noch viele Hürden aufgebaut, um dies noch mehr abzugrenzen. Und da hat man, finde ich, schon immer mal wieder, und jetzt wurde ja prinzipiell mal groß-klein getrennt bei den Welpen, aber es waren dann schon auch manchmal größere, die so schüchtern waren, dass man eben gesagt hat, die gehen dann eher zu den kleineren Hunden oder sowas mit dazu. Also sowas würde ich sagen, kam schon vor. Dann hatten wir ja quasi eine Kundin, die hat irgendwann angefangen, in der Hundeschule mitzutrainieren, die einen Tierschutzverein hatte. Und die hat natürlich aus dem Tierschutzverein, da ging das, glaube ich, so ein bisschen los mit dem ganzen, also hauptsächlich aus Rumänien haben die mal die Hunde nach München, damals war halt alles live vor Ort, geholt gehabt. Und da hat man schon gemerkt, aber irgendwie hat man vom Gefühl her die Dinge, boah, das klingt jetzt so blöd, aber ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, schneller in den Griff gekriegt. Also irgendwie haben die Hunde sich oft extrem schnell zurechtgefunden. Und das, finde ich, ist aktuell häufig nicht mehr so in der Verhaltensberatung. Also da gibt es dann so, jetzt kommt es ja immer drauf ankommen, die jetzt wirklich mit einem Thema der Angst, aber meistens sind es ja Unsicherheiten, ein breiteres Feld, die sich in mehreren Gebieten im Alltag irgendwie auswirken. Und dann merkt man halt, es gibt so manche Dinge, die machen die rasend schnell, diese Hunde, wo du dir echt denkst, so, wow, habe ich gar nicht erwartet. Und dann gibt es so andere, da fallst du über Monate, finde ich, dran rum. Und es machen so kleine Fortschritte und dann wieder der Rückschritt und so. Und das ist schon irgendwie faszinierend. Klingt jetzt ein bisschen zu positiv, aber schräg.
Also, dass die Angst stärker ausgeprägt ist teilweise.
Ja, finde ich schon. Und also ich meine jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob du schon da in die Tiefe reingehen willst. Es ist natürlich auch einfach ein anderes Zusammenleben als vor 12 Jahren. Also gerade wenn wir jetzt aufs Ballungsgebiet München gehen, das war ein anderes Gassigehen, Punkt aus. Also wir brauchen überhaupt nicht reden. Da waren nicht so viele Begegnungen die ganze Zeit. Also man hatte einfach mehr Ausweichmöglichkeiten. Es ist so brechend voll geworden in den Parks, dass du es ja fast gar nicht mehr schaffst, wenn wir jetzt ein Begegnungsthema zum Beispiel als Beispiel nehmen, dass du da irgendwie sagst, ich kann einen Bogen laufen. Also das ist ja schon manchmal überhaupt nicht mehr möglich, weil da kommt dann schon die nächste Person irgendwie an.
Ja, ja. Ich meine, es war jetzt ein völlig random gewählter Zeitpunkt mit diesem Vergleich jetzt zu von vor 12 Jahren. Das ist mir jetzt nur gerade eingefallen, weil das war ein schöner Aufhänger, sich zu überlegen, seit wann wir halt so die Hundewelt beobachten, hier in der Region und allgemein. Aber ich würde auch, also ich finde es spannend, wie du es empfindest, dass die Ängste intensiver geworden sind. Aber ja, das kann ich auch unterschreiben. Ich finde auch einfach, dass man deutlich häufiger mit so Ängsten und Unsicherheiten, dem Angstthema konfrontiert ist. Das war, dass es damals eher noch, also das gab dort schon unsichere und ängstliche Hunde, gar keine Frage. Hunde, die zurückhaltender waren, Hunde, die Forscher waren, natürlich die ganze Bandbreite. Aber ich finde schon auch, dass so im Querschnitt deutlich weniger Hunde mit ausgesprochenen Ängsten dort vor Ort waren. Also, na, dass man mal beobachten konnte, die sind unterschiedlich drauf vom Gemüt her und dann braucht ein Hund länger, bis er auftaut und so, gar keine Frage. Aber ich, so in meiner Wahrnehmung habe ich schon das Gefühl, es ist sehr präsent auf jeden Fall aktuell, das Thema Ängste und Unsicherheiten. Und das ist ja auch so das Thema der heutigen Folge, dass wir darüber sprechen wollten, woher kommt es denn, dass Ängste und Unsicherheiten so präsent sind mittlerweile oder aktuell oder je nachdem, wie wir es jetzt nennen wollen, in Bezug auf Hunde. Und wir haben da ja...
Warte, ich würde noch einmal kurz gerne einhaken, nur für diesen Vergleich.
Ja.
Weil ich jetzt gerade so drüber nachdenke und ich glaube, da spielen aber auch mehrere Faktoren, dass wir das anders wahrnehmen, nämlich auch noch eine Rolle. Mhm. Also, dass es gar nicht zwingend so sein muss, dass sich das krass verändert hat, sondern es war halt klassisches Hundetraining A. Also, es ging halt um Sitzplatz, Fuß, Bleib und irgendwelche Spaßgeschichten. Und es war doch immer mal wieder spannend zu beobachten, weil so im Nebenbei mal rauskam, dass der Hund an anderen Ecken extreme Probleme im Alltag hat, wo aber, glaube ich, die Leute überhaupt nicht auf die Idee gekommen sind, dass sie daran was verändern könnten. Also die dachten immer, die machen Grunderziehungskurs und es geht von alleine, dass der Hund jetzt doch alleine bleibt oder doch super Auto fährt oder sie nicht immer wegbeißt, wenn sie versuchen, ihm eine Zecke zu entfernen oder solche Sachen. Aber es wurde nicht explizit dran trainiert. Und wir haben uns halt natürlich jetzt beide auf dieses Thema sehr spezialisiert. Und in der Verhaltensberatung ist es halt nun mal so, dass eigentlich, Gott, also lass mich lügen, aber eigentlich sind ja alle Themen, die wir haben, auf Unsicherheiten und Ängste zurückzuführen.
Ja, zumindest auf Konflikte, auf Ängste, ja, auf Unsicherheiten. Nicht alle, aber die meisten wahrscheinlich.
Also sag mir ein Gegenbeispiel. Mir würde jetzt gerade nichts einfallen, wo ich nicht sage, ja, es kommt ja aus einer Unsicherheit raus. Also sonst reagiert der Hund ja nicht so. Deswegen,
ja,
also,
gut.
Vielleicht fällt mir auch gleich was ein, aber...
Ja, jetzt zum Beispiel eine territoriale Aggression, die muss jetzt nicht unbedingt was mit Unsicherheit oder Angst zu tun haben. Oder es gibt ja auch Themen in der Verhaltensberatung, über die wir vielleicht eher, in Anführungszeichen, meine ich gar nicht wertend, aber eher ein bisschen schmunzeln, so der aufgedrehte Junghund, der hochspringt und irgendwie sich an den Menschen festhängt oder sowas. Das ist dann auch gar nicht unbedingt jetzt ein unbedingtes Thema mit Ängsten, Unsicherheiten.
Ja, obwohl es ja meistens auch, dann auch sowas mit Unsicherheit in der Situation, dass der Hund einfach, er weiß gerade nicht, sich anders zu verhalten, dann überdrehen sie halt. Also ja, klar, wie gesagt, es kann Unsicherheiten können auch aus der Hund hat Schmerzen und so weiter unwohl sein, dann ist es vielleicht nicht, aber sehr viel. Also überwiegend kommt es tatsächlich aus irgendwie Ängsten und Unsicherheiten raus. Ja, okay. Ja, nicht alles, stimmt.
Mhm. Nicht alles, aber schon vieles, hast du völlig recht. Ja, der Prozentanteil ist natürlich schon hoch, ja. Ich meine, wir wollten ja heute darüber sprechen, woran liegt es, dass wir mittlerweile so viel über Ängste und Unsicherheiten sprechen und damit zu tun haben. Und wir können ja schon so ein bisschen anfangen, auf da unsere Gedanken zu teilen und aufzuzählen, was wir da für Gedanken im Kopf haben. Und ein Punkt war ja auch tatsächlich, dass wir uns überlegt hatten im Vorfeld, dass es sicherlich auch mitunter damit zusammenhängt, dass ein bisschen sensibler auf die Hunde geguckt wird und das vielleicht früher einfach stärker übergangen wurde. Na, ach, der hat da jetzt irgendwie ein bisschen, wurde vielleicht gar nicht drüber gesprochen, man ist halt in die Hundeschule gegangen, in den Grunderziehungskurs und dann kam es vielleicht mal in irgendwie in langen Gesprächen raus, in Nebensätzen, dass da Ängste noch existieren. Aber da ist vielleicht auch mittlerweile ein stärkeres Bewusstsein da, darauf mehr zu achten oder das auch zu formulieren, dass die Hunde Ängste haben oder Unsicherheiten mitbringen.
In unserer Bubble würde ich jetzt einfach mal leider sagen, weil also man sieht es ja immer noch sehr häufig bei Gassi-Gängen. Ich habe es eingangs der Gloria schon erzählt. Ich war heute mal wieder auf einer Hundewiese. Das tut mir einfach nicht gut. Ich muss da wirklich sehr gut auf mich aufpassen. Und da sieht man einfach, dass die Menschen echt einfach unfassbar wenig Ahnung von ihrem Hund haben. Das ist wirklich erschreckend und gleichzeitig so wahnsinnig faszinierend, wie gut es dann trotzdem meistens ja Gott sei Dank noch funktioniert. Aber das ist halt nicht dem Mensch geschuldet, muss man einfach mal ganz klar sagen, sondern meistens der Toleranz des anderen Hundes, der das irgendwie dann über sich ergehen lässt. Ja,
total, ja. Ja, gut, da hast recht, es ist natürlich in unserer Bubble sicherlich stärker vertreten oder allgemein würde ich mal sagen, in der Bubble der Hundehaltenden, die sich einfach stärker mit ihrem Hund auseinandersetzen, in welche Richtung auch immer gehend, kann man dann, glaube ich, schon Ängste erkennen und formulieren, dass der Hund Ängste und Unsicherheiten hat. Was man vielleicht früher gar nicht so wahrgenommen hätte, hängt aber für mich, glaube ich, auch mit einem zweiten Punkt zusammen, dass, glaube ich, einfach das Lebensumfeld des Hundes sich durchaus auch verändert hat. Und zwar dahingehend, dass man sicherlich halt schneller Ängste und Unsicherheit mitbekommt, weil jetzt mal super, super pauschal in die Vergangenheit zurückgesprungen. Der Hund, der auf dem Bauernhof lebte, klar konnte der auch vielleicht Ängste und Unsicherheiten haben, aber dann ist der sich halt versteckt und ist weggegangen, als Beispiel, wenn irgendwie der laute Traktor vorbeigefahren ist. Es heißt nicht, dass alle Hunde damals auf Bauernhöfen lebten, also na, ist ja klar. Aber nur um mal ganz pauschal ein Gegenbeispiel zu nehmen. Jetzt haben wir einen Hund, der vielleicht in der Stadt oder Kleinstadt oder wo auch immer in welcher Gegend lebt, an einer kurzen Leine mit uns durchs Leben läuft in der Regel. Und dann hat er wenig Möglichkeit, jetzt selbst mit einer Situation umzugehen, wenn er in dem Moment Ängste und Unsicherheiten spürt. Also vielleicht wird es auch sichtbarer durch die Umgebung, in die wir die Hunde stecken.
Beides, ja, also ich gehe da total mit. Ich glaube, dass eben schon über Aufklärung quasi das unerwünschte Verhalten, wo man früher gesagt hat, du musst den halt gescheit erziehen, ist mittlerweile schon eine Sensibilisierung, zumindest bei einem Teil der Leute, die eben verstanden haben, das hat halt nichts mit unerzogen zu tun, sondern der Hund kommuniziert uns hier gerade, ey, es geht mir einfach nicht gut. Und wie du schon sagst, glaube ich auch, und es ist ja wirklich eigentlich, wenn wir jetzt nicht ins tiefste Hinterland fahren, ist es ja auch egal, ob wir ländlich wohnen, es ist überall voller geworden. Und dann ist es natürlich so, wenn du einen Hund hast, der grundlegend durch Ängste, Unsicherheiten im Alltag schon deutlich gestresster ist, dass es ja hauptsächlich häufig in Begegnungssituationen oder sowas auftritt. Und wenn du mehr Begegnungen hast, platzt halt auf die Hutschnur, entweder in ich renne panisch davon oder ich gehe halt irgendwie in Angriff und knurre, verbelle oder sonstiges. Und dann zeigt sich das natürlich auch deutlich, und weil es einfach heftigere Reaktionen vom Hund sind, dann wird den Leuten eben häufig bewusst, oh, wir haben hier ein Thema. Die feinen Unsicherheiten, glaube ich, werden bis heute sehr häufig übersehen, ja.
Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Ja. Ja, du hast recht, es ist überall voller geworden und dadurch wird es sicherlich präsenter, weil es auch öfter Ängste auslösen kann, und es dadurch auch präsenter wird.
Ja, oder nimm doch jetzt mal, wir können ja auch, wenn wir bei Ängste sind, sind es ja nicht immer die Begegnungssituationen, sondern wir hatten es ja eingangs jetzt auch schon mal kurz das Thema Böller angesprochen. Und wir haben halt, wenn wir ein Geräuschthema haben, ist es halt nicht nur, oh, wir müssen Silvester aufpassen, weil, also das wäre für die meisten ja noch easy handelbar, sondern bei Hochzeiten wird geböllert. Also ich wohne ja hier in der Nähe vom Uli-Park. Ey, da ist den ganzen Sommer lang gefühlt eine Party nach der anderen und wir haben Gott sei Dank kein großes Thema. Aber weißt du, da ist dann irgendein Konzert, da müssen irgendwelche Pyrotechnik gemacht werden und. Und dann denke ich mir halt schon, boah, es ist, sorry, ich muss einmal echt einfach hart abkotzen, weil ich so scheiße finde einfach. Ich finde es so unangemessen und wirklich unter ferner Liefen, weil ja, früher wusste man es nicht besser oder vielleicht wussten es viele schon besser und es war ihnen egal, aber jetzt wissen wir wirklich, wie kacke das einfach für, wir haben Leute, die aus Kriegsgebieten herkommen sind, wir haben eben die Hunde, die Katzen, also alle Haustiere, wir haben aber auch die ganzen Wildtiere und wir wissen auch, was es mit der Umwelt macht. Also es ist so, ich verstehe es einfach null und dann macht halt eine Lasershow, keine Ahnung, ob die Nebenwirkungen hat, aber alles ist besser als das und das ist einfach furchtbar.
Es geht wirklich gar nicht. Nee. Also ich hatte hier auch im Sommer am See fast, also da gab es mal eine Woche, da war fast jeden Abend Feuerwerk. Und ich habe dann mal angefangen, also zu googeln, um halt, weil ich mir so dachte, das ist komisch, habe ich gar nicht mitbekommen. Und in München ist es ja schon so, dass man meistens irgendwie zu den Feuerwerken eine Info findet, wenn man sich irgendwie darum bemüht. Und habe dann irgendwie versucht, so habe hier halt den Ort eingegeben und Feuerwerk und habe versucht, so was, irgendwas zu finden, irgendeine Ankündigung oder so. Nichts, ich habe wirklich absolut gar nichts gefunden. Ich meine, vielleicht habe ich mich hart blöd angestellt, das möchte ich jetzt überhaupt nicht außer Acht lassen. Aber ich habe keine Info dazu gefunden und dachte mir, das ist schon schräg. Also fast jeden Abend war da Feuerwerk mal.
Bestimmt Hochzeiten.
Das kann ich mir, ja, aber unter dem, ja gut, kann schon im Sommer, gell, geht's hier ab mit Hochzeit.
Ja.
Naja, stimmt schon. Schönes Wetter. Ja, wäre irgendwie sowas wird's gewesen sein, ja. Wobei hier jetzt gar nicht so viele Hochzeitslocations direkt am See sind, aber es kann ja auch mal über den See drüber getragen werden, wenn der,
ja,
wenn irgendwie der Schall, ja, ja, krass. Ist schon noch sehr weit verbreitet, Feuerwerk, ja.
So nervig.
Ich glaube aber auch, dass diese ganze, das ist immer so schwierig zu sagen, weil wir tragen ja auch ein Stück weit dazu bei, wir beide durch unsere Jobs, aber es ist ja sehr modern geworden, Hunde zu erziehen, Hunde ordentlich zu erziehen. Jetzt machen wir natürlich, versuchen natürlich den Unterschied zu machen und sagen, irgendwie geh nicht über das hinaus, was dein Hund leisten kann und checke auch, welchen Rahmen dein Hund bedienen kann. Aber ich habe schon auch das Gefühl, so durch diesen Trend, man erzieht den Hund und man befasst sich ganz viel mit Hundeerziehung, wird da vielleicht auch mal eher versucht, einen Hund in eine Ecke zu pressen, die er vielleicht gar nicht ausfüllen kann. Vielleicht hätte man da auch früher noch gesagt, Mai, keine Ahnung, wirtschaften kann er halt nicht, lass ich ihn daheim. So ins Restaurant kann er halt nicht mit, lass ich ihn daheim. Oder keine Ahnung was, wo vielleicht jetzt gesagt wird, da tüftel ich jetzt dran rum und baue mir da meinen Trainingsplan und dann muss das aber und dann macht man es aber vielleicht irgendwie vielleicht doch ein bisschen mit zu wenig Sinn und Verstand oder mit Methoden, die den Hund einfach massiv überfordern und dann tut man den Hund ja auch keinen Gefallen. Weil die schnellste Idee ist ja immer zu sagen, da muss er sich dran gewöhnen. Also wenn er da Angst hat, da muss er sich dran gewöhnen, dann gehe ich da jetzt öfter hin. So. Das ist ja meistens so der erste Gedanke. Also vielleicht wird auch irgendwie ein bisschen zu oft was versucht zu erziehen und zu trainieren, was den Hund ängstigt und wo früher vielleicht schnell mal gesagt wurde, Mai, die Luna, gell, die mag halt XY nicht und dann lassen wir sie da halt daheim oder keine Ahnung, was man gesagt hat.
Ja, jetzt bleibt ein bisschen die Frage, was verstehen wir jetzt unter Training? Ich glaube, wir würden unter Training was anderes verstehen als andere Leute, weil einfach eine Decke mitzunehmen und den da hinzulegen, ist halt kein Training, wenn der Hund ein Thema hat in der Wirtschaft, sondern dann braucht es halt wirklich ordentliches Vortraining und es braucht Situationen, die dem Training dienen und nicht dem sich mit Freunden treffen und der Hund ist mit dabei. Ich glaube, das wird einfach nicht ordentlich gemacht. Sonst ist, finde ich, immer noch erstaunlich, wie viele Hunde das extrem gut schaffen können, auch wenn der Anfang nicht passt. Aber ich bin total bei dir. Also sage ich ja auch immer wieder, ich nehme die Mali nicht irgendwie mit in Biergärten, wenn ich in München in den Biergarten gehe, weil sie kann das, aber es ist super anstrengend für uns beide. Ich muss einfach schon unterstützen, wenn ein Hund da dran vorbeiläuft. Also dann klappt es auch in der Regel wirklich gut. Damit bin ich völlig happy. Für mich ist es halt wichtig, wenn wir mal irgendwo einen Tagesausflug machen und es ist zu heiß im Auto oder so, dann muss sie das dann muss sie das in Anführungszeichen mal können, oder dann war es unser Ziel. Aber ich weiß, das ist einfach nicht hundertprozentig ihrs so. Und ich finde das genauso wie du. Also mein Freund würde sich, glaube ich, auch jemanden wünschen, der fände es total cool, mit seiner Freundin vielleicht mal einen Fallschirmsprung zu machen. Sorry, bin ich halt nicht die Richtige dafür. Und dann finde ich, darf er das auch akzeptieren. Und ich möchte das nicht trainieren, um nur weil es sein Wunsch ist, mit ihm da rauszuspringen. Und ich glaube, das ist so, ich bin ja auch jemand, der sagt, schürt die Kompetenzen von euren Hunden. Es ist total cool, wenn die dazulernen, wenn die wachsen, wenn die vor allem auch lernen, dass sie Dinge schaffen können, die sie sich vielleicht nicht zutrauen und so. Aber natürlich hat das Grenzen, ja, und die sind immer ganz individuell.
Mhm. Ja, total, total. Welche Punkte haben wir jetzt schon aufgezählt? Das Lebensumfeld des Hundes ist anders geworden, wahrscheinlich fordernder geworden. Es wird vielleicht eher versucht, was zu trainieren, wo man früher noch gesagt hätte, mein Gott, dann kann der Hund das halt nicht. Was hatten wir für einen dritten Punkt noch? Warum Ängste sterben? Die Menschen ist sensibilisierter darauf sind, es zu erkennen, ob Ängste und Unsicherheiten da sind.
Ja.
Ich meine, ein Thema ist natürlich offensichtlich, das müssen wir aber trotzdem ansprechen. Es hat sich ja schon sehr, sehr gewandelt. Auch da der Vergleich zur Hundeschule damals. Damals fing das so an, dass auch dann mal Hunde aus dem Auslandstierschutz auf diesem Hundeplatz waren. Das hat sich schon wahnsinnig verändert in den letzten, würde ich weiter fassen, 15 bis 20 Jahre wahrscheinlich. Hat sich einfach das Verhältnis total verändert von der Lobby vom Züchter und die Hunde aus dem Ausland. Tierschutz, da sind mittlerweile
immer der Lavi, der Arme.
Immer der Arme, gell? Aber er muss auch immer herhalten, der arme Lavi vom Züchter. Ja.
Als Klischeehund muss immer der Lavi herhalten.
Das ist wirklich fies, ja. Das ist wirklich
der Goldie,
gemein.
Wir nehmen den Goldie.
Der Goldie. Der Schäferhund, der deutsche Schäferhund vom Züchter. Ja, damals wahrscheinlich sogar eher noch, gell?
Ja.
Ja, also das hat sich natürlich auch sehr verändert, also die Quelle der Hunde, wo kommen die Hunde her, das hat sich sehr verändert und man kann überhaupt nicht ausschließen, dass bei Zuchten auch ängstliche, unsichere Hunde in der Zucht auftauchen. Es gibt ja auch neben seriösen Zuchten auch schlechte Zuchten, aber auch in seriösen Zuchten können Hunde natürlich Ängste und Unsicherheiten entwickeln.
Unbedingt, ja.
Also ganz, ganz unbedingt. Aber nichtsdestotrotz ist die Wahrscheinlichkeit durchaus höher gegeben bei Hunden, die aus dem Auslandstierschutz kommen und da einfach eine Vorprägung haben. Und ich denke schon auch, dass dadurch einfach im ganzen Berufsbild Hundetrainer, Hundetrainerin sein, das Thema präsenter geworden ist in den letzten Jahren. Also dass man auch dadurch viel häufiger mit der Ängstlichkeit zu tun hat. Ja.
Ja, das glaube ich auch, weil es ja trotzdem, also selbst wenn du einen, habe ich ja selber auch also meine eine Patenhündin, die Jüngere, ist ja super unsicher und ängstlich in Menschenbegegnungen, / war, weil sie das echt mittlerweile richtig gut macht von da, wo wir hergekommen sind. Und die kommt aus der gleichen Zucht wie quasi, also es ist tatsächlich in der Genetik ihre Tante und die ist halt Ersthund in der Familie und es ist eine super souveräne Hündin. Und da kommen normalerweise, also ich folge auch diesem Account und so, das sind echt, bemühen sich absolut, aber hallo Epigenetik ist halt einfach so, du weißt es nicht. Was es da, finde ich, schon leichter gemacht hat, dass sie das eben sehr auf fremde Leute, also alle, die sie quasi von Welpen an, diese Menschen, ist sie schon auf die Menschen zugegangen und war offen. Und das ist ja, finde ich, häufig wirklich nochmal ein Unterschied, wenn du einen Hund aus dem Tierschutz, der so gar kein Vertrauensverhältnis zu Menschen auch aufbauen konnte, weil die ja meistens eher negative Erfahrungen mit Menschen machen als positive. Und die haben schon mal irgendwie eine bessere Prägung. Das macht es schon noch mal einfacher häufig. Jetzt Achtung, alles Schubladen und so. Natürlich gibt es Einzelfälle, ja.
Ja. Ja, es gibt auf jeden Fall eins. Also die Emma ist ja auch nicht aus dem Auslandstierschutz, hat trotzdem viele Unsicherheiten mitgebracht. Ist kein klassischer Angsthund, um Gottes Willen nicht. Aber also den Stempel drücken wir sowieso keinem Hund auf, aber schon gar nicht der Emma. Und die ist ja von also Privatzucht kann man ja fast nicht sagen, also von Privatfamilie, die ist
ein Kind der Liebe.
ein Kind der Liebe, irgendwas zwischen Unfall und wir haben es absichtlich drauf angelegt, um ein bisschen Kohle dazu zu verdienen. Hoffentlich hören Sie niemals diese Podcast-Folge.
sonst darf man das auch mal aushalten, ist schon okay.
Dann ist es so. Und die waren super wurden super schlecht sozialisiert. Also die sind ja in einer Wohnung geboren worden. Also Emma und ihre 5 Geschwister, die 6 kleinen süßen Meerschweinchen damals. Und die sind in einer Wohnung aufgewachsen, die noch nicht mal bodentiefe Fenster hatte. Also war eine Wohnung im ersten oder zweiten Stock ohne bodentiefe Fenster, kein Garten, kein gar nichts. Und ich glaube, mit denen wurde vielleicht 3, maximal 4 Mal Gassi gegangen, bevor die dann halt in die Familien abgegeben wurden. Und die haben halt ihr Leben bis dahin in dieser Wohnung gefristet. Und ich habe es halt natürlich null gecheckt damals. Aber na, wie schlecht sie eigentlich sozialisiert waren. Na? Da waren irgendwie Kanarienvögel noch und Katzen. Da hatte ich mir noch gedacht, ach, vielleicht irgendwie gut an Katzen gewöhnt. Das war jetzt nicht der Fall. Aber und die war danach saß die ja bei uns in der Wohnung, da war ein bodentiefes Fenster und die ist ausgerastet. Die ist schon als 9 Wochen alter Welpe, ist die bellend am bodentiefen Fenster einfach ausgerastet, weil ein Mensch vorbeigegangen ist. Konnte überhaupt nicht damit umgehen. Also da war es einfach
klar, wenn man sich da reinversetzt, du hast sowas nie erlebt und dann auf einmal tauchen so. Also ich finde ja auch, klar, es ist super anstrengend mit jungen Hunden, aber es ist halt einfach die ersten 3, 4 Jahre, was Hunde immer wieder und dann, also die haben ja dann den Schnee schon wieder vergessen übers Jahr und dann ist wieder der erste Schnee, wieder totaler Aufreger oder Picknickdecken oder whatever da immer so kommt und die brauchen halt einfach auch ein paar Jahre die Wiederholungen, um eine Gelassenheit entwickeln zu dürfen. Und es ist halt nicht so schnipp das erste Jahr, das hat er alles schon irgendwie einmal gesehen, jetzt soll er sich mal nicht so anstellen. Nee, es ist halt einfach, also wenn man sich überlegt, wie lange wir Menschen ja brauchen, um, und Gelassenheit sind wir sowieso alle weit weg, aber
übergeordnete Gelassenheit ist ja mein Lebensziel, übergeordnete Gelassenheit zu empfinden.
Ich schaffe das immer nur in kurzen Phasen, dann fahre ich wieder Auto, dann ist es vorbei.
Ich schaffe es immer für 2 Sekunden und dann ist wieder abgehakt. Aber den Ausdruck habe ich irgendwann mal gehört und habe mir so gedacht, ja, Gelassenheit ist cool, aber übergeordnete Gelassenheit, das finde ich ja noch besser. Ja. Bist du heute schon Auto gefahren?
Ja. Aber noch die kürzeren Strecken, da geht's.
Und du hast den Typen auf der Hundewiese getroffen. Deine Gelassenheit wurde heute schon kurz angekratzt. Zwischendrin.
Ja, aber ich habe auch beim Autofahren heute. Heute waren so Trietschler unterwegs und das liebe ich ja, wenn sie dann da, wo 50 ist, auf 2 Spuren 2 mit 30 dahin fahren und du kommst einfach nicht dran vorbei. Und sowas ist wirklich was. Die dürfen gerne Trietscheln, dafür gibt es eine rechte Spur, das ist total in Ordnung. Aber die Linke, bitte, wenn alles frei ist, da darf man einfach bitte 50 bis 60 fahren. Oh, sowas also strengt mich echt an.
Den Stadtverkehr in München, den vermisse ich nicht, muss ich ehrlich zugeben.
Nee, also, nee, das kann ich gut nachvollziehen.
Ich bin gestern um 9.22 Uhr mit einem Auto aus der Tiefgarage rausgefahren für einen Tierarzttermin, der um 9.30 Uhr stattgefunden hat. Und ich war um 9.27 Uhr vor der Tierarztpraxis und habe da geparkt. Und habe mir so gedacht, yes, einfach, das Leben ist ein bisschen anders, wenn man nicht in der Großstadt unterwegs ist.
Ja, allerdings. Ich war nämlich heute war irgendwie eben total Verkehr. Ich habe heute meine Patenhunde schon abgeholt, da muss ich halt immer fahren. Und da war so viel Verkehr, dass einfach, also ich habe, glaube ich, locker 10 Minuten länger gebraucht, als ich normalerweise brauche. Und ja, das ist halt dann so, das bringt einen so ein bisschen aus, also ist jetzt alles nicht so schlimm, ja, hat alles gepasst, aber es ist halt so, wo man sich denkt, so früher, als ich ja noch viel durchgetakteter war, also als du von einem Termin zum anderen gehetzt bist mit diesem ganzen Hausbesuchen, ey, da war ich so runtergerockt mit den Nerven einfach. Wir verspielen uns total. So, wir müssen mal wieder ängstlich auf den Punkt der ängstlichen Hunde.
Was du ja im Vorgespräch noch mit reingebracht hast, finde ich auch einen wichtigen Punkt. Da geht es um die Art der Erziehung, die ja auch dazu beitragen kann, dass Ängste und Unsicherheiten geschürt werden, oder?
Ja, ich muss sofort schnaufen, weil ja, das Thema regt mich so auf, ich kann es ja gar nicht sagen. Ja.
Erzähl. Was regt dich auf?
Ich greife unser Gespräch da gerne auf, das wir geführt haben. Ich weiß gar nicht, ich habe mir deine letzte Podcast-Folge noch nicht angehört zum Stellvertreterkonflikt, ob du die Geschichte erzählt hast. Du hast dich ja da auf ein, also kurz vorab, ich habe meinen Instagram-Kanal relativ gut im Griff, dass mir nichts Aversives quasi mehr aufploppt, weil ich das alles sofort rauslösche aus meiner Timeline. Aber es wird mir dann natürlich doch immer wieder zugetragen. Ist ja auch richtig, sehr mit auseinanderzusetzen. Und du hattest mir dann von diesen Ach, wie war denn das? Ich weiß gar nicht mehr, über welche Timeline das kam. Jedenfalls war ja die Quintessenz irgendwie, ach, über diesen Podcast hast du mir das erzählt, über so eine Podcast-Folge von einem anderen Podcast. Mhm. Und das eben da auch ging, es geht halt darum, dass Hunde sich nur lernen, in Konflikten unterzuordnen, wenn man quasi immer wieder im Alltag auch in die Konflikte mit dem Hund reingeht, beziehungsweise Konflikte sogar provoziert, aktiv, um sich dem Hund gegenüber durchzusetzen. Ja. Und boah, Leute, ernsthaft, ich sitze hier und ich kriege Gänsehaut. Mhm. Ey, mein Puls geht hoch und ich werde so wütend, wenn ich sowas höre. Weil es ging eben dann um dieses Thema, dass jemand gesagt hat, ach, mein Hund, der darf ja immer auf die Couch. Dann wäre ja eigentlich perfekt, wenn ich den einfach mal runtersemmel von der Couch und der jetzt einfach nicht mehr dann da drauf darf. So. Und dann, ja, super, super, total gute Idee. Und dann denke ich mir schon, können wir uns einmal bitte in die Lage des Hundes reinversetzen, der da seinen Lieblingsentspannungsplatz hat, der sich sicher und geborgen fühlt. Und dann kommt seine Lieblingsbezugsperson, zu der er ein total gutes Verhältnis hat und wird richtig asozial. Aus dem Nichts.
Nichts, ja. Heiterem Himmel.
Und das soll gut sein und das soll dafür sorgen, dass wir einen Hund haben, der innerlich entspannter durchs Leben geht und sich in Konflikten unterordnet. Nein, wir kriegen Pulverfässe, weil die die ganze Zeit unter Anspannung sind, weil die nicht wissen, was als nächstes passiert. Das ist ein Albtraum.
Also eigentlich ist es Psychoterror sogar. Also es gehört eigentlich verboten, das ist Psychoterror. Jetzt würden wahrscheinlich Anhänger dieser Methode sagen, oh, ihr habt es nur nicht richtig verstanden. Nee, das haben wir durchaus. So wahnsinnig komplex ist das Thema Stellvertreterkonflikte nicht, dass man es nicht begreifen kann.
Ihr habt es nicht begriffen, wenn ihr das denkt, sorry. Dann habt ihr das Konstrukt Hund nicht begriffen.
Also es geht wirklich darum, im Grunde Konflikte zu verursachen, die sich gerade anbieten im Alltag, um halt mit dem Hund was auszudiskutieren. Und man nimmt halt, was sich gerade anbietet. So, der darf sonst immer an den Napf gehen, dann darf er jetzt einfach gerade mal nicht an den gefüllten Napf gehen. Dann, er darf sonst immer aufs Sofa, dann darf er jetzt halt mal nicht aufs Sofa. Oder der muss jetzt einfach mal random 3 Minuten in der Küche bleiben. Oder darf einfach mal random 3 Minuten nicht in die Küche. Oder 5 Minuten, und dann mach so lange du willst, ja. Also so Dinge, die einfach so, und das Problem ist ja, wenn ich das jetzt mit der Emma machen würde. Und ich würde jetzt zu ihr sagen, Emma, komm mal her, mach mal da Sitz, bleib mal da. Dann würde die ja auch 2 Minuten sitzen bleiben und dann würde sie danach sich denken, wo ist mein Keks? Ja, cool, war lustig, jemand hat sich mit mir beschäftigt, wo ist mein Keks? Aber das ist ja das Problem, es geht das und es wird auch nie dazu gesagt. So Teil von Stellvertreterkonflikten ist ja auch, dass diese Konflikte aversiv durchgesetzt werden vom Menschen. Und das ist ja, was es dann halt so ekelhaft macht. Das heißt, es wird die ganze Zeit, wird mit dem Hund Streit angefangen, um sich dann strafend, aversiv, einschüchternd gegen den Hund durchzusetzen. Und das ist, wie du sagst, es macht ein Pulverfass aus dem Hund. Oder es macht den Hund halt total nervös, weil er ja nicht weiß, wann er das nächste Mal wieder gegängelt wird. Wegen einer Sache, die sonst immer ganz normal so stattfindet. Also es ist wie, wenn man irgendwie so ein Stromhalsband um hätte und nicht wüsste, wann plötzlich so ein Stromimpuls kommt. Also es ist irgendwie schon ekelhaft einfach.
Perfide. Mich hat diese Geschichte ja so beschäftigt, als du mir die erzählt hast. Ich habe die auch in einer meiner Podcast-Folgen aufgegriffen und habe da eben auch davon erzählt, dass, also mich trifft es sowieso wirklich auf allen Linien, auch wegen den Hunden, aber ich habe das tatsächlich im engen Verwandtschaftskreis, dass jemand verheiratet war, mehr oder weniger jetzt mittlerweile, mit einem Mann, der eine bipolare Persönlichkeitsstörung hat. Scheiße. Und ja, und das ist richtig, also ja, Krankheit so, ja, brauchen wir überhaupt nicht reden, aber es ist so, die haben Kinder und abends, wenn er von der Arbeit nach Hause kam, waren alle total angespannt, weil du nicht weißt, wie die Stimmung ist. Mhm. Weil der kann total nett nach Hause kommen und alles ist super schön. Oder der rastet wegen einer Kleinigkeit völlig überzogen komplett aus. Und alle bewegen sich auf Fingerspitzen. Und also vielleicht können es so Leute besser begreifen, wenn sie sich in Hunde nicht reinversetzen können, dann versetzt euch in die Menschen rein. Aber das ist gar kein Unterschied. Für den Hund ist es gar kein Unterschied. Und so kannst du nicht leben. Das geht nicht. Also solltest du auf gar keinen Fall.
Ich kann es nur im winzig kleinen Ansatz nachempfinden, weil ich mit einem Vater aufgewachsen bin, der durchaus sehr cholerisch sein konnte. Ist er übrigens gar nicht mehr. Also seitdem er nicht mehr mit meiner Mutter verheiratet ist, ist er ziemlich nett geworden. Die haben sich nicht so gut getan. Das meine ich gar nicht böse, aber die haben sich beide sehr verändert. Aber ich habe sie halt natürlich damals gemeinsam kennengelernt. Und der
du hast sie gemeinsam kennengelernt, ist auch
ja, halt, also. Der ist schon aus der Haut gefahren, oftmals in 0, nichts. Und da ist man die ganze Zeit auf der Hut. Und ich kann mich sehr, ja, sehr gut daran erinnern, wie ich was gesagt habe. Und ich habe immer sofort seinen Mundwinkel angeschaut. Also ich konnte an der Haltung seines Mundwinkels zuerst erkennen, ob ich ihn damit jetzt gereizt habe oder ob er eher irgendwie so seinen Mund zu einem Lachen formt. So. Also na, trifft es auf Wohlgefallen oder habe ich jetzt irgendwie in eine falsche Richtung gereizt und konnte das nicht einschätzen als Kind. Und ich kann mich wirklich, also wirklich bildlich und auch emotional daran erinnern, wie viel Zeit ich als Kind darauf verwendet habe, ihn ganz genau zu beobachten, ob ich jetzt auf ein Pulverfass trete oder nicht. Und allein diese Anspannung ist schon krass. Also natürlich macht das was mit einem, wenn man nicht genau weiß, wie kann ich jetzt den Gegenüber irgendwie nehmen.
Ja, voll.
Also die Sache hatte aber übrigens ein lustiges Ende, deswegen muss ich das jetzt kurz dazu erzählen. Ich war irgendwann in einem Alter, wo ich gelernt habe, was es bedeutet, dass jemand cholerisch ist. Also das weiß man ja nicht, wenn man auf die Welt kommt. So, dann hat man ja nicht irgendwie so Begriffe, ja, im Kopf oder so. Und irgendwann bin ich dann mal als Kind zu meinem Vater und habe gesagt, ich weiß jetzt, du bist cholerisch. Und dann hat er mich angeschaut. 2 Sekunden, 3 Sekunden und dann hat er so Luft geholt. Ich bin überhaupt nicht. Und dann hat er mich so unterbrochen. Und musste so loslachen in dieser Selbsterkenntnis. Und ich halt das völlig naive Kind, das so, ich weiß jetzt was Neues, du bist cholerisch. So, und ja, das war
aber finde ich stark von ihm, dass er darüber lachen konnte. Also bei
in dem Moment, ja.
Mega. Ja, finde ich ja, schon. Ja. Weil normalerweise würde man eventuell ja daran festhalten, alleine um Recht zu haben. Also selbst in der Selbsterkenntnis so drüber hinausgehen. Ja. Und dass dann so dieses, ach du Schande, und finde ich stark.
Ich habe auch den allerbesten Vater natürlich. Ne? Ja, aber genau, diese Anspannung und wie sind wir drauf gekommen, Stellvertreterkonflikte. Ja, also auch die Art der Erziehung und des Umgangs mit den Hunden kann Ängste und Unsicherheiten total schüren und auslösen, weil wir natürlich mit den falschen Trainingsmethoden die ganze Zeit mit Einschüchterung arbeiten. Die Emotion, die hinter Strafe steckt, ist Angst. Das heißt, wenn wir strafend arbeiten, schüren wir ja die ganze Zeit Ängste beim Hund, die der Hund vielleicht nicht gut einordnen kann. Und dadurch, dass halt Strafe nie wirklich wie aus dem Lehrbuch funktioniert, weil die Variablen einfach viel zu anfällig sind für Fehler, passiert es halt dann durchaus öfter, dass die Hunde eingeschüchtert sind, Ängste empfinden, die sie nicht jetzt mit ihrem Verhalten verknüpfen oder die sie mit dem Menschen verknüpfen, mit den Orten, an denen sie sind, mit den Dingen, die sie irgendwie riechen in dem Moment. Also ganz klassische Nebenwirkungen von Strafe und damit verursachen wir Ängste, die nicht da sein müssten.
Eigentlich ja, ich war da auch mal ganz spannend vor vielen Jahren auf einer Tagung, da ging es um Kastration und so. Und da waren eben TierärztInnen, HundeverhaltensberaterInnen und HundetrainerInnen und keine Ahnung, haben sich das halt irgendwie angehört. Und dann wurden irgendwie so Studien zugeführt und so. Und dann ging es halt, also keine Ahnung, also A war die Grundaussage, wir wissen echt extrem wenig, inwieweit sich Kastration auswirkt, weil die Studienlage echt noch mau ist. Aber irgendwie gab es wohl eine Studie, ich weiß die Zahlen nicht mehr, aber es ging um Wischlerrüden. Und da kam irgendwie dann raus, dass es eben da sehr viele Wischlerrüden gab, die, als sie zwischen, auch das alles nicht, kann gelogen sein, zwischen dem 9. Monat und dem 13. Monat kastriert wurden, dass da später häufig Aggressionsverhalten aufgetreten ist. Und dann habe ich halt schon in diesem Chat mal nachgefragt und habe gesagt, na ja, aber werden denn da auch so eben, wie werden die denn trainiert? Weil schauen wir uns, sorry, aber so Wischler, gerne auch im jagdlichen Umfeld oder sowas, wissen wir halt auch, wie die häufig trainiert in Anführungszeichen oder erzogen in Anführungszeichen werden, ist ja oft dann die harte Hand, weil braucht ja der Jagdhund und so. Und dann so, nee, das fließt halt gar nicht mit ein. Und dann denke ich mir, dann haben wir sowieso keine Ahnung. Also dann können wir auf nichts zurückführen, woher das kommen soll. Und das finde ich schon immer, gerade beim Thema Kastration, was ja so, also die Emotionen ja hochkochen und was nicht alles irgendwelcher Kastration zugeführt wird, welche Verhaltensweisen, wo du dir manchmal so denkst, also ich bin mir da nicht so sicher, ob das eine mit dem anderen was zu tun hat. Da sollten wir uns eher mal auf die Haltungsbedingungen vielleicht mal konzentrieren. Da glaube ich, kommt nämlich tatsächlich ein viel, viel größeres Thema an Aggressionsverhalten hervor.
Ja, hundertprozentig. Ja, total. Es spielt einfach so viel mit rein. Am Ende ist es sicherlich die Mischung aus allem, oder? Wenn wir noch mal kurz rekapitulieren wollen. Also vielleicht ist es ja auch nur unser Empfinden oder auch nur mein Empfinden, aber ich empfinde es eben schon so, dass wir mittlerweile viel mit dem Thema Ängste und Unsicherheiten zu tun haben und dass man durchaus sich auch die Frage stellen könnte, woher kommen denn jetzt plötzlich diese ganzen unsicheren und ängstlichen Hunde? Und ich glaube, dass wir einige gute Gründe genannt haben und die Mischung aus allem wird es sicherlich ganz gut treffen. Oder meinst du, wir haben noch einen wichtigen Aspekt verpasst?
Nee, ich glaube, dass der Hauptaspekt, Achtung, absolut meine These, ist tatsächlich der Umgang mit den Hunden. Mhm. Davon gehe ich wirklich aus, weil über einen wirklich fairen Umgang, ich meine, was machen wir denn? Wir haben Hunde aus dem Auslandstierschutz, die teilweise wirklich traumatisiert hier rüberkommen. Dann achten wir darauf, dass wir erstmal eine super Basis mit denen schaffen, dass die einen geregelten Alltag haben, dass die Vertrauen zu den Bezugspersonen aufbauen. Und dann wird ja so quasi drauf gesetzt, was wir so für Bausteine für den Alltag brauchen. Und sorry, aber da gibt uns ja unser Training einfach recht mit dem Erfolg, dass es bringt, auch wenn wir vielleicht bei manchen einzelnen Punkten manchmal ein bisschen länger tüfteln, ist es rasend viel zu schaffen. Und wenn ich mir dann eben öfter so anschaue, also ich sage ja immer, ich sehe das auf den Hundewiesen, die Hunde sind so haltlos. Also, weil es halt immer nur darum geht, wenn die irgendwelchen Blödsinn gemacht haben, dann werden die gemaßregelt, angekackt und sonst irgendwas. Aber so wenig Leute machen sich die Mühe, um zu sagen, ich leite den an. Ich erkläre ihm einfach, dass wir jetzt einfach an diesem Jogger vorbeigehen. Ja, und nicht, der ist dann wieder im Freilauf. Der hat schon wieder 10 Begegnungen eigentlich total gut gemeistert, war aber eigentlich super überfordert. Und beim 11. schafft er es halt nicht mehr und springt doch hoch oder bellt irgendwie an und so. Und dann denke ich mir, ja, mach doch rechtzeitig einfach was mit ihm.
Ja, ja. Haltlos finde ich ein wahnsinnig wichtiges Wort und das Wort verfolgt uns ja auch in dem oder wird uns ja auch in der Masterclass verfolgen, die Mitte Oktober stattfindet und die ja auch mit Grund ist, warum wir heute schon über Ängste und Unsicherheiten sprechen. Mitte Oktober sprechen wir in der Masterclass über den Umgang mit ängstlichen und unsicheren Hunden und sprechen ja auch viel darüber, wie kann man Hunden mehr Halt geben, ohne sich jetzt als lächerlicher Führer aufspielen zu wollen, sondern den Hunden wirklich, also einen Halt zu geben. Und die wichtigsten Elemente sind, den Hunden Selbstwirksamkeit zu geben in dem Rahmen, in dem es möglich ist, den Hunden Anleitungen zu geben, wie sie sich verhalten können, um durch Situationen durchzukommen, eine sehr, sehr gute und enge Beziehung zum Hund aufzubauen, die einfach von Vertrauen geprägt ist und eben nicht durch Angst und Einschüchterung oder Durchsetzen oder keine Ahnung, wie man es nennen möchte. Und das sind ja so ganz wichtige Grundbausteine, die wir da auch besprechen und zeigen werden.
Ja, absolut.
Und dann ist ja Gott sei Dank wahnsinnig viel möglich in Bezug auf die Entwicklung von ängstlichen und unsicheren Hunden.
Voll. Also wie gesagt, sehen wir doch die ganze Zeit. Ich finde das ja so schön, das zu beobachten, wenn du eben so eigentlich so ein, gerade wenn du jetzt wirklich so ein Paradebeispiel von unsicherem Hund, der, also wie gesagt, wo es sich nicht nur einzelne Situationen, sondern der komplette Alltag einfach völlig herausfordernd für den ist. Und wenn dann so langsam diese Sicherheiten eintreten und wenn dann so der Charakter durchkommt und dann, ich erlebe das so oft, die sind ja so witzig, ja, die haben ja einen so guten Humor auf diese Hunde, aber die können den halt am Anfang einfach gar nicht so zeigen und es ist so schön, wenn die einfach so eine Lebensfreude gewinnen, liebe ich.
Gänsehaut-Moment. Mhm. Ja, diese Lebensfreude, die man plötzlich sieht, was ich auch oft ganz wichtige Aha-Momente finde, wenn die, also Angst und Unsicherheit hat ja ganz viele Ausprägungen und das kann ja auch die Ausprägung haben, der Hund geht viel nach vorne, bellt, knurrt. Also jetzt eher Dinge, die man ja nicht sofort mit Angst in Verbindung bringt. Und was ich auch immer einen sehr schönen Aha-Moment finde, wenn man an einem Punkt ankommt, wo man, dieses sehr heftige nach vorne gehen, auch mal ein bisschen weicht und mal eine klassischere Form von Ängstlichkeit oder Unsicherheit sieht. Also ein Hund, der zögert, ein Hund, der zurückgeht, der wegweicht, um dann auch mal, also nicht, dass man jetzt irgendwie möchte, dass der Hund Meideverhalten zeigt, aber um auch nochmal klar mit dem Menschen dann zu besprechen, guck mal, das ist, was hinter dem Verhalten von einem Hund steckt, das ist Angst und Unsicherheit. Und dann merkt man, okay, man ist wieder einen Schritt weiter und na, dann kommt die Lebensfreude auch natürlich irgendwann.
Voll, ja, also wie du schon sagst, dieses Repertoire, das einfach bei den Hunden ja auch steigt. Also einerseits zum Beispiel genau bei denen, wo man nach vorne, die viel nach vorne gehen, wenn man eben, nimm dich doch mal zurück. Und die immer, oh Gott, ich muss hier raus, sind wir ja total froh, wenn die zum Beispiel mal den Hund wegknurren. Also wenn die nicht sagen, ich gehe in die Flucht, sondern ich stelle mich jetzt mal hier hin und sage dem anderen Hund, ich möchte das nicht. Und du denkst dir so, ja, weil ihr sollt alles können und dann sollt ihr es angemessen einsetzen können. Ja, voll gut.
Total. Total. Ach, schön. Ich freue mich schon sehr. Das werden wieder zwei sehr, sehr schöne Abende. Da werden wir uns wieder austoben können mit unserem...
Ja, unbedingt dazukommen. Wir machen wieder ausgiebig Fragerunden. Und und sowieso die ganzen Infos, die wir teilen, kriegt ihr sowieso ja mit vielen Anekdötchen gespickt.
Das stimmt. Mit manchmal auch zu vielen Anekdötchen, aber wir bremsen uns dann manchmal gegenseitig, dass nicht zu lang wird, dass wir irgendwann Feierabend machen können. Ja, aber Infos zur Masterclass verlinken wir natürlich in den Shownotes und alle Infos, die ihr dazu braucht. Guckt gerne mal rein, ob das für euch passend ist. Und ja, ansonsten glaube ich, lassen wir es dabei heute inhaltlich. Oder magst du noch irgendwas sagen? Ist was Wichtiges auf der Strecke geblieben?
Nee, ich glaube nicht. Seid nett mit euren Hunden. Seid einfach nett mit euren Hunden. Grenzen kann man nett setzen. Es ist also, da sind wir alle nicht regellos und es ist auch mal in Ordnung, wenn der Hund eigentlich auf die Couch darf. Und aus irgendwelchen Gründen, wenn man ihn heute nicht haben, da haben, aber dann bringt ihm einfach ein schönes, bleib mal kurz auf deinem Kissen liegen, macht es ihm da gemütlich, gebt ihm da was Nettes, dann habt ihr den gleichen Effekt, aber er ist einfach charmanter.
Ja, und ich will noch mit einem anderen Aspekt abschließen. Seid nett zu euren Hunden, aber auch bleibt dran, wenn die Ängste und Unsicherheiten haben. Man kann im Umgang mit Hunden so viel verändern und machen, dass sie sich entwickeln und Ängste ziehen nun mal Kreise, wie man so schön sagt. Es wird nicht besser werden irgendwann, sondern wahrscheinlich eher schlimmer und schlechter. Und bleibt da unbedingt dran und denkt nicht, ihr habt jetzt halt den ängstlichen Hund, jetzt ist es halt so. Sondern nee, da kann man richtig toll viele Dinge machen, um dem ganz viel Lebensfreude zu ermöglichen und viel Selbstbewusstsein auch zu geben.
Voll. Yes. Und das ist wirklich krass, was sich da tut und wie selbstständig die werden können. Jeder hat da sein Tempo und so weiter, das ist alles in Ordnung. Mhm. Aber wichtig ist, dass ihr einfach wisst, wie ihr echt easy mit dem durch den Alltag einfach kommt. Das ist einfach total wichtig.
Voll gut. Tausend Dank, dass du da warst. So spontan auch. Das wissen jetzt unsere Hörer nicht, aber ich weiß es.
Schön war's.
Schön, dass du da warst. Dann bis ganz
Masterclass
bald.
An alle.
Genau. Und wir sehen euch alle Mitte Oktober in der Masterclass gemeinsam. Bis dann. Schönen Tag dir, Christina.
Dir auch. Tschüss.
Tschüss. Und das war schon wieder mit der Podcast-Folge und mit meinem Gespräch mit Christina. Ich hoffe, dir hat es genauso gut gefallen wie mir während des Gesprächs. Ich freue mich immer sehr, wenn sie mit im Podcast ist. Wenn du Lust hast, mehr von Christina und mir zu hören und zu erfahren, vor allem zum Thema Ängstlichkeit, Unsicherheiten bei Hunden und wie du das Selbstbewusstsein deines Hundes nachhaltig stärken kannst, dann komm unbedingt zu unserer Masterclass. Sie findet Mitte Oktober statt, am 15. und 17. Oktober, abends jeweils zwei Teile. Und dort erfährst du wirklich alles rund um das Thema, wie entstehen Ängste und Unsicherheiten, woher kommen sie, aber natürlich auch, und das ist der spannendste Part, wie kannst du damit umgehen in deinem Alltag mit Hund und wie kannst du auch dafür sorgen, dass es ihm nachhaltig besser geht, er mutiger wird, Unsicherheiten ablegt und damit auch die ein oder andere unerwünschte Verhaltensweise, weil das doch oft sehr eng miteinander verbunden ist. Alle Infos schreiben wir dir in die Shownotes und verlinken natürlich auch den Link zur Masterclass und vielen lieben Dank fürs Zuhören. Feedback zur Folge wie immer gerne entweder auf Instagram unter @fifiundstruppi oder per Mail an hello@fifiundstruppi.de. Und jetzt wünsche ich dir einen guten Tag und bis zum nächsten Mal.